Hallo, schönen guten Tag, dass Sie alle da sind, freuen uns sehr. Wir sind ein bisschen knapp dran gewesen mit all dem, was wir machen wollen, was wir Ihnen zeigen wollen. Es hat letzten Endes doch noch geklappt. Der Vortrag ist daher sehr textlastig, vielleicht gibt es den einen oder anderen kleinen Schreibfehler noch drin, es ist vor uns gerade erst fertig geworden. Vielleicht dürfen wir da im Vorfeld schon mal um Nachsicht bitten. Wir stellen uns kurz vor. Ich bin der Jörn Frenzel von der Open Thinkline GmbH.
Mein Name ist Steffen Hönig. Ich bin Werkstudent und maßgeblich an der Entwicklung der neuen Revision von unserem Thinkline OS beteiligt.
Ja, und wir haben letztes Jahr, nachdem unsere Software dann doch durchaus etwas in die Jahre gekommen war, es koppelt ein bisschen zurück. Konnten wir im Herbst letzten Jahres unser Kleinbetriebssystem auf einem Debian Wheezy updaten. Wer Open Thin Client kennt und das jetzt ein halbes Jahr vielleicht nicht mehr an der Hand gehabt hat, kann dem gern nochmal einen neuen Versuch geben. Da ist der gesamte Client-Unterbau komplett ausgetauscht worden von uns zweien. Das war, naja, 3 Monate Arbeit. Und da man ja natürlich dann immer noch ein bisschen unzufrieden ist, wenn man nur das erreicht hat, was vielleicht eine Vorgängerversion bereits konnte, haben wir uns überlegt, was man noch Schönes dranbauen könnte an unser Client-Betriebssystem. Und die Idee, einen Thin-Client mal über WLAN zu booten, gab es schon länger in unseren Köpfen. Und der Steffen hat sich da mal inspirieren lassen und hat dann Ideen gefunden, wie man das baut. Es ist eigentlich sein Baby. Und das ist jetzt so weit, dass wir am Ende der Stunde mal eine kleine Präsentation mit diesem Gerät machen können. Und vorab natürlich die Informationen in den Slides. Open Thin Client selber, weiß nicht wie bekannt das bei Ihnen ist, ist ja ein Thin Client Betriebssystem mit einem zentralen Management, wobei wir da Augenmerk legen auf höchst mögliche Skalierbarkeit und Konfigurierbarkeit. Man kann an unser System alles dranhängen, was in irgendeiner Form x86 Hardware ist, und wir geben uns Mühe, Treiberunterstützung für alle mögliche Hardware bereitzustellen, sodass der Admin am Steuerpult, was unser Manager ist, unser Open Thin Client Manager, dass er dort alles einstellen kann, was der Endanwender am Gerät braucht, bis hin zu feingranularen Einstellungen, ob nun das Desktop-Leistchen oben oder unten ist und ob das dann ein- oder ausgeblendet wird nach einer Minute 30. Und das Ganze gibt es natürlich als Open-Source-Produkt, als Lösung, die man sich einfach hernehmen kann. Und wir bieten selbstverständlich als GmbH auch professionellen Support an. Das ist der wirtschaftliche Zweig, von dem wir leben. Ja. Und wir verkaufen Gerätchen. 2 davon haben wir hier mitgebracht. Erweitert um natürlich das WLAN, was wir ja heute präsentieren wollen als Bootmedium. Das zur Company vielleicht. Hast du noch Gedanken zur Company?
Also ganz kurz nochmal vielleicht zu unserem Manager. Das ist so, der ist halt komplett in Java implementiert und der hält die ganzen Dienste vor. Also was man jetzt irgendwie kennt, NFS, TFTP, Syslog. Ist bei uns nicht so wie bei anderen Thin-Client-Projekten, dass man da das nutzt, was die Open-Source-Welt irgendwie anbietet, sondern ganz am Anfang stand halt die Idee, möglichst Betriebssystem unabhängig zu sein. Das ist halt tatsächlich so eine Praxis, dass viele halt irgendwelche Windows-Maschinen laufen haben oder andere Betriebssysteme, und da war halt irgendwie der Anspruch zu überlegen, okay, wie kann man dem da entgegenkommen, und da war das dann halt, war dann halt die Idee, alles selber zu implementieren, und so ist es tatsächlich möglich, unseren Server, auch wenn eine JVM vorhanden ist, den überall laufen zu lassen. Hat den, wie gesagt, den Charme, dass man unabhängig ist, dass es leicht ist, das in bestehende Infrastrukturen einzugliedern, hat aber natürlich den Nachteil, dass die Software nicht von dem, sag ich mal, Qualitätssicherungsprozess so profitiert auf der Seite, wie das bei anderen Softwaren ist. Aber wie das mein Kollege schon gesagt hat, haben wir auch den Teil geopen sourced. Das war etwas, was wir nicht tun mussten, aber wir haben uns dann dafür entschieden, also auch unsere Java-Seite als Open Source zu veröffentlichen. Das dazu. Und
mit viel Glück sehen wir hier gleich
die Komponente, die wird über WebStart geholt und sollte in wenigen
Sekunden sichtbar werden. Mhm. Vielleicht hat sie sich irgendwo dahinter geschlichen. Würde ich jetzt mal großzügig ignorieren. Kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Der Client mit der WLAN-Antenne wird also dann von dem OpenThin Client Server, was heute hier während der Präsentation dieses Notebook ist, davon booten. Ja. Und hier von diesem Manager, der sich hier langsam aufbaut,
ja, das gemanagt. Das gehört halt auch zu den Besonderheiten. Java wird ja jetzt von Oracle gepflegt und Oracle hat zum Teil sehr eigene Überzeugung, was Sicherheitsmanagement anbelangt, und das kommt zum Teil früher, als es eigentlich angedacht war, und dann muss man halt reagieren, dass man halt tatsächlich die Software zur rechten Zeit signiert, sonst gibt es halt 1000 Warnmeldungen, das wirkt unseriös, und das sind so die Schwierigkeiten, die die Java-Welt, insbesondere was Oracle anbelangt, heutzutage auch noch leider mit sich bringt. So, das ist jetzt so die Manager-Komponente. Kannst du mal einfach kurz durchgehen?
Wer es schon mal gesehen hat, ist jetzt eventuell kurz gelangweilt. Wir legen die Clients in einem Client-Baum an. Wir haben Benutzer, die wir den Thin-Clients mitgeben können. Wir haben Benutzergruppen, die wir den Thin-Clients mitgeben können. Wir haben ein integriertes Paketmanagement, was es erlaubt, Pakete dem Basissystem beim Start des Clients hinterher zu tragen und dort beim Start mit einzubinden. Zu jeder, zu jedem Paket, zu jedem Anwendungspaket gehört die Möglichkeit, die Anwendung selber zu konfigurieren. Wir haben also eine Trennung von Binaries und Config, so wie sich das gehört. Und eine R-Desktop-Anwendung zum Beispiel kann ich also mehrfach konfigurieren, dass Abteilung A die und die Settings bekommt, Abteilung B die. Und das Ganze setzt sich fort über alle anderen Anwendungsprogramme hinweg auch. Wir können also pro Paket, pro Binary mehrere Configs beliebig ausstreuen, gruppieren, am Gerät entlang gruppieren, also Gerätegruppen bilden oder Personengruppen bilden, Standorte konfigurieren, dass ich sage, okay, ich betreibe mehrere über einen Manager und dann hat Standort A die und die Settings, Standort B die und die. Das nur ganz kurz, weil das gibt es im Netz, das kann man sich runterladen und anschauen und betreiben nach Gusto im Sinne der GPL. Der Schritt, über den wir heute sprechen wollen, ist ja der Schritt der Erweiterung dahingehend, dass der Client von WLAN gebootet werden kann. Und dazu jetzt die Slides, oder?
Genau.
Genau.
Wichtig dabei ist auch noch, dass tatsächlich bei dem Thin-Client nichts vorgehalten werden muss. Also da zieht sich alles über PXE. Das ist jetzt nicht immer der Fall. Außerdem ist es noch wichtig zu sagen, dass es im klassischen Sinne kein Thin-Client-Betriebssystem ist, sondern eher eine Diskless-Workstation. Thin-Client würde ja implizieren, dass die ganze Logik auf einem Server stattfindet. Das war jetzt nicht der Fall, nur ist der Begriff Fat-Client oder Diskless-Workstation einfach nicht ganz so griffig. Das nochmal hier so am Rande zur Differenzierung. Klassischer PXE-Boot-Vorgang, das zeigt eigentlich schon, wie unser System aufgebaut ist. Das heißt, wenn so ein Thin-Client in diese Liste eingetragen ist, dann generiert der Server auf eine PXE-Anfrage in eine spezielle PXE-Konfigurationsdatei. Die ist wirklich zugeschnitten auf den einzelnen, auf die einzelne Konfiguration.
Und des Gerätes.
Des Gerätes, genau. Also so, wenn das halt komplett ausgewertet ist, was man dort mit Geräten, Applikationen nutzen und so, wenn man das zusammengestellt hat, dann entspricht das einem Konfigurationszustand und das wird dann übergeben über eine PXE-Konfigurationsdatei. Und deswegen auch unsere x86-Lastigkeit, weil PXE ein Intel-Standard ist. Und das funktioniert eben mit Netzwerkkarten, sobald die das, so einen Bootraum haben, eben auch ganz wunderbar. So wie das hier geschrieben ist. Es gibt dann eine, es braucht keine Authentifizierung. Geht dann einfach in DHCP erstmal eine Anfrage raus, dann kommt ein kommt eben die Antwort eben auf den Option 6667 zurück und dann zieht er sich halt von dem Bootserver eben die Files. Und ab diesem Moment verfügt der Client eben über einen Kernel und eine Init-ID und in der Init-ID, also die ist sehr, sehr spezifisch für unser Betriebssystem, weil in dieser Init-ID wird faktisch mittels der Konfiguration und den Files, die auf dem Server liegen, das Grundsystem zusammengebaut, also es wird halt überlagert. Und für diese Überlagerung benutzen wir zwei Technologien. Einmal die AOFS-Patches, die nicht upstream sind. Die Gründe sind nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Es ist ein bisschen elitär, das abzulehnen. Klaus Knopper, der sicherlich Ihnen bekannt ist, meinte halt irgendwann mal auf, er hat das auch mal gefragt, warum das nicht upstream wäre und da kam halt die Antwort irgendwie zurück, es wäre nicht pur genug. Die Patches gibt es seit vielen Jahren, viele Live-Systeme würden ohne diese AOFS-Patches nicht funktionieren und diese AOFS-Patches sind, also die Abkürzung ist Another Union File System und das ist so etwas, das einer Applikation auf einem Read-Only-File-System, ein Read-Write-File-System vorgaukeln kann. Das basiert auf sogenannten Branches und auf diesen Branches ist es so, man nimmt meinetwegen ein Temp-File-System, also etwas, wo man auf jeden Fall hinschreiben kann, in RAM und man nimmt dann das Read-Only-File-System als Quelle, nimmt das AOFS, fusioniert das Ganze, legt es zum Beispiel auf das Root-File-System und dann erbt er lesend alle Daten, die in dem Read-Only-Layer sind und sobald eine Schreibanfrage kommt, versteht er das und schreibt es halt auf den Branch, wo er halt tatsächlich schreiben kann. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Also die Standardeinstellung ist, dass man im Kernel ist, dass man bis zu 127 AOFS übereinander layern kann. Es funktioniert auch, dass man Dinge löschen kann. Das heißt, wenn man einen RM auf einen File halt anwendet, dann merkt es, generiert eine Art Whiteout-File. Und jedes Mal, wenn da eine Anfrage hinkommen würde, biegt er das um, sodass es aussieht, als ob es gelöscht wäre. So, und wir haben jetzt einmal, wie gesagt, dieses AOFS und dann haben wir noch die Squash File Systems.
Ja, ich glaube, wir sollten etwas Gas geben, Steffen. Okay. Das Squash File System ist vielleicht auch bekannt. Wir nutzen dieses, um quasi dem Client ein Basis-File-System zur Verfügung zu stellen. Das läuft dergestalt, dass in der Init-AD erstmal ein NFS-Mount gemacht wird, auf dem wiederum dann das SFS liegt und das mounten wir uns dann Loopback ins System rein und starten dort drin dann unser Init. Und über die AOFS-Technologie, die Steffen schon erwähnt hat, wird das Ganze dann mit den anderen Paketen, die in dem Manager gerade schon zu sehen waren, in dem Paketmanagement-Teilzweig, wird es dann übereinander geleert und oben drüber kommt ein Stück RAM und darin können wir schreiben und auch löschen. Ja? Vielleicht noch mal kurz ein Stück zurück, Steffen, weil dieser Slide, wollte ich noch kurz sagen, stellt quasi den Ist-Zustand dar, der im Gegensatz zu dem, was wir mit WLAN probiert haben, natürlich paradiesisch ist. Ja, das steckt man an, das funktioniert, das gibt es seit 20 Jahren, das ist in Hardware gegossen und da kann man nicht viel verkehrt machen. Wenn man das mit WLAN nachbauen will, hat man Probleme. Die finden wir jetzt auf dem nächsten Slide. Es gibt einfach keine Bootlogik in der Hardware. Haben wir nicht. Ja? Kennt WLAN nicht. Es ist auch keine sofortige Verbindung da, wie bei einem Kupferkabelmedium. Ja? Gibt es auch nicht. Und ich muss natürlich ich muss natürlich irgendwie erstmal ins Netz kommen. Ich muss mich authentifizieren. Ich brauche im Idealfall ein PSK. Ja?
Das kann ja auch viel komplizierter sein.
Das kann ja auch viel komplizierter sein, ja. Sonst welche Tokensysteme.
Enterprise, WP2 Enterprise mit irgendwelchen Radioservern, die dahinter stehen.
Genau. Wir haben es jetzt mal bei einem PSK belassen. Ja? So, also gibt es eine Lücke zu schließen. Und dafür kursierten vorwiegend in Steffens Kopf mehrere Ansätze, die wir mal kurz durchgehen. Ein erster Ansatz war das iPixie. iPixie war auch Bestandteil unseres Vortragstitels ursprünglich. Hätte man machen können, weil iPixie schließt diese Lücke. iPixie kann booten von allem, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ja? Aber für unsere Aufgabenstellung, die wir uns gestellt hatten, ist es nicht das perfekte Stück Software, insofern, dass dem iPixie einfach die Treiber fehlen. Es hat Unterstützung für welche Karten, Steffen?
ATH 9K und ATH 5K.
Genau, und dann war es das. Wenn man andere WLAN-Karten mitbringt, ist man mit iPixie schon raus. Ja? Und deshalb haben wir gesagt, gute Arbeit, also es ist wirklich nett. Steffen hat vor uns nochmal probiert, über HTTP zu booten. Da bringt iPixie auf seiner Seite sogar einen Public Link mit, wo man dann über HTTP booten kann. Ja, das funktioniert, das ist toll. Aber bei WLAN, genau in unserem Einsatzzweck, ist es halt nicht das, was wir wollten. Ja, wir wollten möglichst viel Hardware unterstützen, viele Netzwerk- bzw. WLAN-Kartenmodule mitbringen. Deshalb haben wir iPixie wieder verworfen. Aber ich will es nochmal erwähnen, die Software an sich ist auf jeden Fall eine sehr schöne Entwicklung, das kann man sich mal anschauen. Wer verrückte Sachen umsetzen will, der... Wir haben auch gar keine Warnstrecke, Steffen.
Okay.
Steckt nichts dran.
Okay. Also die Demo bestände daraus, also iPixie hat halt tatsächlich in der modernen Ansatz, das ist völlig problemlos auch über HTTP zu booten, was halt Routing-Probleme und auch in dem Fall Geschwindigkeitsprobleme angeht, weil TFTP ist relativ langsam. Es kann in den Netzwerkkarten ROM reingebrannt werden, das heißt, dieses Problem, das Henne-Ei-Problem, was kommt zuerst, Bootloader oder Kernel, ist damit eigentlich auch umgangen. Es ist tatsächlich sehr flexibel, es kann eben auch als EFI-Treiber kompiliert werden. Das funktioniert zurzeit so lala. Das ist auch sehr davon abhängig, wie weit die EFI-Firmware implementiert sind auf den jeweiligen Mainboards. Ja, es hat eine leistungsfähige Shell. Es kann sehr dynamisch programmiert werden mit serverseitigen Programmiersprachen. Also man kann meinetwegen irgendwie einen HTTP-Request senden und dann wird das entsprechend ausgewertet in Abhängigkeit von Hostname, Nickname und anderen Parametern, die man ihm übergibt. Also es ist vom Ansatz her schon der eleganteste Moment, den es gibt. Neben den Einschränkungen der Treiber muss ich leider auch feststellen, dass die WLAN-Verbindungen selber nicht so gut sind, die sind nicht so stabil. Also ich habe da jetzt noch nicht irgendwie versucht, Roaming zu machen oder das Gerät zu bewegen. Einfach im Test war es zum Teil so, dass die Geschwindigkeit unterirdisch langsam war. Ja, und deswegen haben wir halt überlegt, okay, gut, man muss es erwähnen und in Zukunft auch verfolgen und tatsächlich auch mit den Leuten mal sprechen. Aber für unser konkretes Einsatzszenario mit verschiedener Hardware, mit einer PXE-Konfiguration, brauchen wir was ein bisschen robuster ist und flexibler.
So. Daher die Erwägung, einen anderen Ansatz vielleicht noch zu verfolgen, nämlich den Einsatz von irgendwelchen Treibern direkt in der EFI-Firmware. Da haben wir mal, das ist ja fürchterlich, da haben wir mal ein bisschen gestöbert, was es da so gibt und kamen zu dem Schluss. Eins weiter wäre nett, stimmt. Und kam zu dem Schluss, dass das in der Theorie gehen müsste, aber man müsste da jetzt den Treiber selber häkeln oder dergleichen. Und das will man natürlich nicht. Wir wollten durchaus, weil wir mit unseren Ressourcen durchaus begrenzt sind, auf was zurückgreifen, was es eventuell schon gibt. Und wir haben keine Referenzimplementation oder dergleichen gefunden. Somit ist auch dieser Lösungsansatz von uns wieder verworfen worden, denn dann kam der Steffen schon mit einer neuen Idee um die Ecke, die es dann letzten Endes geworden ist.
Kurz vorher, es gibt natürlich noch Coreboot, was vielleicht nicht bekannt ist, aber bei Coreboot ist es noch schwieriger, weil da Hardware zu finden, die auch zu dem passt, was wir halt vertreiben, ist halt eigentlich so gut wie unmöglich. Deswegen haben wir das. Wir haben halt tatsächlich nach einer praktischen Lösung geforscht. Theoretisch ist es auch interessant, Sachen da zu machen. Würde allerdings natürlich den Fokus ein bisschen auf was anderes legen. Also da würde man eher gucken, okay, dann kriegt man halt einen Coreboot, Bootloader irgendwie in Software erstmal zum Laufen und würde da versuchen halt zu forschen. Aber wir brauchten was, was wir irgendwie direkt einbauen können. Und da hatte ich dann die Idee, wie wäre es dann halt, wenn man eine Art generischen Linux-basierten Bootloader zusammenskriptet oder programmiert, je nachdem, wie viel Zeit man dafür hat, der erstmal alles aufbaut, also der im WPS-Supplikant ausgestattet ist, der sich authentifiziert, der auf die ganzen WLAN-Treiber zugreifen kann, die der Linux-Kernel anbietet. Also die Idee war halt, warum nicht Linux nutzen? Weil Linux ist halt die bestgetestete Software in dem Kontext, ist variabel, bringt alles mit, was man eigentlich will. Und dann hatte ich halt überlegt, wie kann man das machen? Und da gibt es halt diese KI-Execution-Stelle. Und die KI-Execution-Stelle ist eigentlich dafür gedacht gewesen, dass für Kernel-Entwickler die Zeit, also wenn die halt irgendwie Module schreiben oder also Kernbestandteile, dass es nicht so lange, dass es einfach nicht so lange dauert, den Kernel neu zu laden, um halt die Fehler nochmal zu provozieren. Das ist halt KI-Exec gemacht worden und da gibt es auch KI-Exec selber als Userland-Tool und da gibt es noch KI-Exec-Dump und das zeigt halt schon, aus welchem Kontext es kommt. Aber ich habe mir halt überlegt, okay, wenn ich einen generischen Kernel halt boote und per KI-Exec mir einen zweiten nachziehe, dann bleibt es persistent, also ich verliere dann in dem Moment. Oh mein Gott. Hast du das?
Nee, ich halte es immer schon.
Weiter. Okay, vielleicht sollte ich ein Stück weiter weggehen. Dann bleibt dir der Hauptspeicherzustand persistent. Ich verliere meinen aktuellen Zustand nicht. Ich kann in den neuen Kernel booten, ohne neu booten zu müssen. Und dann könnte man das ja so machen, dass man diese PXE-Konfiguration, die unser Server zur Verfügung stellt, eben diesem KI-Exec übergibt. Genau, also das hat eben den Charme, dass man einen Bootloader hat, der muss so sein, dass man ihn nicht groß konfigurieren muss, also er braucht halt sowas wie einen Ini-File, wo man halt die SSID einträgt, den Key etc. pp. Aber an sich nichts ist, was man halt irgendwie anfassen muss, weil wir reden ja hier von größeren Installationen mit unterschiedlichen Clients, unterschiedlichen Applikationen etc. Und wenn es halt gelingt, dieses Stück halt irgendwie in einen so einen Linux-Kernel mit einem entsprechenden Init-ID zu packen, dann wäre das schon ganz praktikabel, weil ein USB-Stick jetzt an so ein Gerät zu bringen, der irgendwie so 3 Euro kostet und wo überall dasselbe Image ist, was dann einfach einmal verteilt wird, das ist in der Praxis halt realisierbar. Selbst wenn ich jetzt einen EFI-Treiber hätte, wenn ich jetzt IPXI hätte, ich müsste mir immer einen Kopf darüber machen, wie bringe ich IPXI oder wie bringe ich diesen EFI-Treiber unter. Und das läuft immer darauf hinaus, dass wenn der Hardwarehersteller das nicht irgendwie in seine eigene UEFI-Firmware einbrennt, dass ich immer irgendeinen Speicher vorhalten muss. Und deswegen dachte ich, okay, der Kompromiss ist fair, der Kompromiss ist halt machbar. So, und genau.
Das Schöne, vielleicht noch als Anmerkung von mir, wir haben dann unterwegs festgestellt beim Bauen, dass wir mit dem PXE-KX ja gar nichts an unserem Verfahren ändern müssen. Es funktioniert einfach mit unserem bereits existierenden Management-Server-System. Ja. Der erste Kernel ist da, macht die WLAN-Connection auf und tritt dann nochmal einfach
ein PXE-Request
los. Das ist völlig transparent, das kann man dranhängen an eine bestehende PXE-Bootlogik. Da muss man serverseitig nichts ändern. Ja, das ist das Nette.
Genau. Wir hatten zwischendurch zu bedenken, ob KExec immer funktioniert, weil wenn man so ein bisschen was dazu liest, dann ist es nicht immer gegeben. Es gibt manchmal kann es Probleme mit UEFI-Firmwares geben. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also man kann KExec entweder so starten, dass es ein Portal.
Da sind die Boxen von dort, streut es wieder rein, deswegen gehe ich immer einen Schritt zurück.
Ich glaube, das ist einfach viel zu laut, oder? Naja, auf jeden Fall gibt es bei KExec die Möglichkeit, den entweder hart rebooten zu lassen, also pseudo-rebooten zu lassen, oder ihn über die Shutdown-Skripte des jeweiligen Betriebssystems anzufahren. Und da gab es halt am Anfang Probleme, den halt zum Laufen zu bekommen. Aber in unseren Tests, also mit unseren selbst geschriebenen Skripten, funktioniert das immer. Auf meinem Arch Linux, muss ich sagen, hat es nicht immer funktioniert. Warum muss ich noch eruieren?
Mit der Idee, die Steffen gerade vorgetragen hatte, haben wir natürlich dann die Büchse der Pandora aufgemacht. Sowas gibt es nicht fertig. Ja, das muss man selber machen. Und Steffen hat dann mit viel Liebe und Aufwand Tools gesucht, die da nach Möglichkeit viel Arbeit abnehmen. Und das Bild dieses Systems, was wir hier kurz vorgeführt haben, ermöglicht. Er wird das jetzt im Detail erklären.
Also Buildroot ist wirklich ein fantastisches Werkzeug. Das ist so wie der Name das eigentlich sagt, das Ziel ist am Ende Linux wie als eine Art Firmware zu bauen. Also man hat ein komplettes Root-File-System, man hat ein Init-System, wenn man will, Kernel. Man kann es halt auf spezifisch, also man kann es um Kernel Patches erweitern. Und es kommt halt aus dem Kontext der Embedded Linux-Welt. Und genauer noch um Michael Cilipsy. Und die haben sich halt irgendwann gedacht, okay, Busybox ist halt ein Tool. Busybox ist dieses Multibinary, welches eben durch die Links auf sich selber eben verschiedene Unix-Tools emuliert. Aber es ist halt nur ein Aspekt. Und wenn ich jetzt ein komplettes, funktionierendes Root-File-System haben will, brauche ich eben noch mehr. Und das nimmt dieses Buildroot ab. Also das baut die komplette Toolchain, inklusive GTT, je nachdem, welche Libc man will. Man kann Micro-C-Libc nehmen, Glibc, eLibc. Also es ist unheimlich variabel. Es lässt sich sehr gut konfigurieren. Man kann die Konfiguration sehr, sehr transparent rausholen und auf ein Git-Repository clean klonen. Und von da aus verteilen und an andere halt Leute weitergeben. Also es ist echt, es hilft gerade für so solche Prototyping-Sachen, wo man schnell irgendwie an Linux-User-Land mit Kernel halt hochziehen will und sagt, okay, ich will erstmal evaluieren, funktioniert mein Prinzip, überlebt es der Kernel immer, funktioniert überhaupt ein PXA-Request, ja, wenn das über WLAN kommt. Das sind so Sachen, da kann so viele Sachen schiefgehen, da kann der AP nicht mitspielen. Also ähnlich wie wenn ich über ein WLAN-Gerät bridge, dass der AP sagt, nee, das erlaube ich nicht, wenn eine andere MAC-Adresse darüber kommt und so weiter. Funktioniert aber und deswegen kann ich eigentlich Buildroot nur jedem wirklich wärmstens empfehlen, der irgendwie in der Richtung unterwegs ist, halt schnell ein Linux-System irgendwie hochzuziehen. Genau. Willst du es weiter erklären?
Hier auf dem Slide ist es eventuell etwas verwirrend niedergeschrieben. Dieses Buildroot ist natürlich ein Werkzeug, um den Kernel zu bauen und zu hinterlegen. Und die Anstriche 3 bis 5 sind dann eher darauf bezogen, wie das System dann hochfährt. Ja, also der erste Anstrich geht darum, was Steffen benutzt hat, um das zu bauen, und der Rest ist dann im Prinzip das, was passiert, wenn der erste Anstrich fertig umgesetzt wurde. Ja. Es ist also genauso wie in der Idee ursprünglich angenommen umgesetzt wurden, die von Bildroot erstellte Busybox enthält einen WPA-Supplicant und alle möglichen greifbaren WLAN-Kartentreiber, ja, sodass man wirklich ein breites Spektrum Hardware unterstützen kann. Und in dem Init-Skript in der Busybox muss man dann natürlich noch Hand anlegen und sich dieses PXE-KExec mit reinholen. War das Bestandteil von Bildroot? Nee, oder?
Nee, ja. Aber dadurch ist es so sehr gut dokumentiert, halt die Toolchain auch aufbereitet. Es ist absolut leicht, Software, die nicht in dem Bildroot-Environment dabei ist, dagegen halt zu linken und zu bauen. Also das ist auch was ein absolutes Plus ist für Bildroot. Es ist sehr leicht, ist tatsächlich Software einfach über die Cross-Compiler-Variablen da anzudocken.
Genau, und da wurde das mit reingenommen, das PXE-KExec.
Und KExec, die zwei. KExec und PXE-KExec wurden nachträglich kompiliert und reinkopiert.
Genau. Und wenn das dann alles fertig ist und die Busybox brav auf die Füße kommt, stößt sie PXE-KExec an, dann kommt wieder der ganz normale, transparente PXE-Boot-Prozess und der zweite Kernel kommt über den DHCP-Server, beziehungsweise kommt der eigentlich erst der Bootloader, das PXE Linux 0, und der zieht sich dann per TFTP den Kernel und die Init-ID nach und dann starten die Kiste dann wie üblich, so habe ich es hier geschrieben. Ja.
Genau.
Das alles hört sich vielleicht dann jetzt so, wenn alles fertig ist, doch recht leicht an. Wir verraten nicht, wie kurz die Nacht war. Es ist ein ganz schöner Ritt gewesen, das umzusetzen. Aber es funktioniert.
Naja, also was die Herausforderung halt eben noch ist, ist, wenn man ein bestehendes System, also ich spreche jetzt mal vom zweiten System, wenn man da reinbooten will, muss natürlich das zweite System darauf vorbereitet sein. Das ist so ein bisschen, also man kann jetzt meinetwegen, wenn man Ubuntu hat und man überlegt sich, okay, ich will jetzt ein beliebiges Ubuntu booten, das ist schwierig, wenn da die Init-ID nicht vorbereitet ist. Das ist so ein bisschen das Manko. Also man muss in jedem Fall die Init-ID von dem zu startenden System halt anpassen, weil diese WPA-Verbindung natürlich stirbt, weil durch das PXE-KExec wird ein neues Init-ID halt gestartet. Das heißt, wir fangen wieder bei PID 1 an. Das heißt, alle laufenden Prozesse sind natürlich weg. Er überlebt es, aber die Prozesse sind weg und deswegen muss man dann darauf reagieren können, dass wenn ich jetzt sozusagen über WLAN Kernel und Init-ID geholt habe, dass ich wieder eine WPA-Verbindung aufbaue. Das heißt, ich mache das zweimal und das muss man halt eben noch mit berücksichtigen und das war bei uns auch bei unserer speziellen Init-ID, die ja schon existierte und die schon gewisse Anpassungen hatte und so, war das eigentlich auch eine der größeren Herausforderungen insgesamt, tatsächlich das dann halt so fit zu machen, dass es zu unserem System passt und dass es halt die von WLAN aus booten kann und so weiter. Genau, das war der große Schritt.
Ja, der Erfahrungsschatz, den vorwiegend Steffen da hatte, von dem konnte man natürlich zehren und gerade diese zweite Init-ID, die war zu 100% schon handgestrickt, was wiederum hieß, wir wussten, was da drin läuft und konnten dann auch entsprechend reagieren und sagen, okay, du hast jetzt halt Interface Name, nicht mehr ETH, sondern WLAN und du verhältst dich jetzt so und machst das so und gehst nicht mit einem SBIN init ins Debian Userland, sondern wir starten direkt die RCS-Skripte, weil wir ja schon ein Init haben, hat Steffen gerade schon erläutert. Das war dann nochmal so eine Erkenntnis gestern. Ja, was haben wir noch an vorhin, Steffen?
Eigentlich nur Diskussion. Nur.
Genau, wir haben das so aufgebaut, wie wir es gestern Abend im Büro bei uns abgebaut haben. Im Idealfall bootet es jetzt. an diesem Thin Client, der da neben dem Display steht, der ist etwas größer, steckt hinten drin eine D-Link-Netzwerkkarte mit drei Antennchen. Analog dazu könnte das auch so aussehen. Ja, das ist natürlich etwas martialisch. So Geräte kann man natürlich auch mit integrierter Antenne kaufen. hatten wir gerade nicht da. Ja. Wenn wir jetzt den VGA umschalten
und, hier,
ja, und den Client einfach anknipsen, sollte es funktionieren.
Im Haus, der sich auskennt?
Ja, das sieht gut aus. Ja, also wer sich überzeugen möchte, dass da wirklich kein Netzwerkkabel hinten dran steckt, darf sich das dann gerne anschauen. Er müsste piepsen, ne? Doch mal, zieh doch hinten eine Strippe ab, einfach. Okay. So, jetzt hat es piep gemacht. Du müsstest vielleicht mal illustrieren, was zu welchem Moment passiert.
Das ist der USB-Stick, der die erste Init-ID halt lädt, den Curl. Soweit so klar. Zwischendurch ist der WPA-Supplicant am Laufen, das ist jetzt der DHCP-Request. Das ist alles zurzeit noch hart gecodet. Und was halt wirklich anders ist, wenn man über WLAN halt so einen Link aufbaut, dann hat
das
man
ist der zweite Kernel jetzt, ja.
Genau, das ist schon der zweite Kernel. Da zeige ich gleich noch was dazu. Und das ist schon das PXE-KX-Eck. Also interessant ist tatsächlich, dass wenn man über WLAN halt geht, dass alles sehr, 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 sehr viel langsamer ist und man tatsächlich irgendwie auch irgendwie vielleicht mehr überlegen muss. Also wo kann man noch aus der Init-RD was rausholen, wo kann man dann noch Module in das File, was später über das Netzwerk bei Bedarf geladen wird, verlagern und so. Also es wird an der Stelle halt insofern wieder interessanter, als dass es einfach kritischer ist, weil die Geschwindigkeit irgendwie niedriger ist. Und wir reden jetzt hier, der Kernel hat so 1.7, 1.8 und Init-RD hat das 10-fache ungefähr. Und wie man sieht, ist es halt, man könnte fast denken, man bricht hier irgendwelche Codes. Aber in Wahrheit ist es einfach nur, das ist sehr, sehr langsam, weil dieser TFTP, was ich am Anfang schon gesagt habe, das Ganze einfach. Also die Kombination aus WLAN und TFTP ist einfach nicht gut. Und jetzt haben wir den Kernel, das hat niemand gemerkt, neuer Kernel. Und Init-RD ist schon gestartet. Zweiter Aufbau, da oben sieht man es, DHCP, wieder in WLAN-Verbindung. Diese, wo überall jetzt steht, das sind unsere Pakete, die wir drüber gelegt haben. Und jetzt sollte X starten.
Nee, kommt. WLAN auch, bei der jetzt hier vorne steht, Standard und Umrate ist mit einem 5 GHz Netzwerk, kann man da sicherlich noch einiges rausschinden. Es ist auch noch nicht durchoptimiert, wir haben sehr viel Freude gehabt mit der XZ-Compression, da war viel zu holen, aber da geht noch. Ja, es ist ein bisschen mehr als ein Proof of Concept, das ist ja schon ein Kindchen, aber ob
ich sag mal so, wenn es wirklich irgendwo kritisch ist und es einfach nicht möglich unter irgendwelchen Laborbedingungen oder irgendwo in der Fertigung, wo es einfach nicht realistisch ist, ein Kabel hinzulegen, dann kann man den Mitarbeitern auch sagen, okay, die Minute, die es länger dauert,
das ist egal, wo ich stehe, es koppelt überall zurück.
Das tut niemandem weh.
Das ist nicht schlimm.
Und also man kann es jetzt schon benutzen, schon auf jeden Fall. Funktional, aber was ich gesagt habe, optimieren ist auf jeden Fall auch nicht schlecht.
Vielleicht machst du den Browser mal an, das haben wir gestern probiert. Ne, nee, können wir nicht, ne? Weil es maust ja nicht.
Genau. Aber der Browser aussieht, weiß auch jeder. Gut.
Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt da auf dem letzten Slide. Ihre Fragen, unsere Antworten, angucken, kommen. basteln. Ursprünglich war geplant, dass jeder, der Interesse hat, sich so einen USB-Stick in sein Notebook stecken kann und vielleicht einfach hier von unserem System bootet. Wir sind aber nicht mehr dazu gekommen, die Dinger zu klonen. Ja.
Wir können es gerne noch machen. Also wir können gerne mit DD hier auch noch Clones machen. 1, 2, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Also dann einfach bei Rückfragen, wenn jemand sagt, hier, dann können wir es gerne machen, einfach herkommen.
Wir haben einen Masterstick, beziehungsweise haben wir noch den weißen, ne? Der müsste ja auch noch da sein. Der ist nicht dabei. Also wer möchte, kann das auch gerne mal bei sich anstecken und dann kriegt er mal schnell unser System gebootet. Die Sticks... Bitte? Ich hab dich nicht verstanden, sorry. Die Sticks, die wir kopieren wollten, sind da. Ja, die habe ich da im Koffer. Man kann das sicherlich im Nachgang nach dem Vortrag noch nachholen, das klonen. Wir können uns auch gerne nochmal in irgendeiner Ecke hier im Haus treffen, wo man das nochmal ausprobiert. Da Alexander Stecher, der hinten in der Ecke steht, hat den Vortrag ein bisschen zu spät betreten, weil er gerade von der Bahn kam. Das ist unser Kollege und Geschäftsführer. Hat allerdings gesagt, jeder, der einen USB-Stick will, gibt uns eine Visitenkarte. Also wenn ihr keine habt, dann malt schnell eine und dann gibt es einen USB-Stick mit Steffens Chainloading-Kernel drauf.
Genau, also das stimmt. Wir wollen das auf jeden Fall, also ich werde das heute noch auf GitHub hochladen, die Konfiguration, die ich benutzt habe. Und wir sind halt absolut neugierig darauf, ob es halt tatsächlich Leute gibt, die das interessiert, ob es eben Verbesserungsvorschläge gibt. Und wenn dann irgendwelche Pull-Requests gibt, dann werde ich die so schnell wie möglich halt einpflegen.
Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, Steffen, ist... Du hattest ursprünglich und auch ich die Hoffnung, dass man vielleicht hier Mitstreiter findet, die an solchen Sachen Interesse haben. Wir sind eine GPL-te Software, wir haben ein Git-Repository bei GitHub. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen, uns zu unterstützen, zu beraten, zu committen.
Also die Frage war, ob wir in der ersten Init-ID die Möglichkeit haben, die Geschwindigkeit einzustellen. Ich sag mal so, WPR-Supplicant ist da halt die Maßgabe und im Moment haben wir tatsächlich einfach nur Default. Also wir haben tatsächlich gar nicht mehr gemacht als HISCAS und SSIDs reinkonfiguriert. Das heißt, der Rest läuft, Treiber.
Könnte ein Optimierungsansatz sein.
Die Frage war, ob WPR-Supplicant Teil von der Busybox ist. Das ist nicht der Fall. Busybox bringt das nicht mit, aber im Build-Root-Environment kann man das mit kompilieren. Das ist meines Erachtens nach geht HTTP auch. Genau, also die Frage war, ob man bei dem Chainload auch ein anderes Protokoll nehmen kann. Und ja, genau. Das noch für die Dokumentation.
Hast du geguckt beim PXEK-Exec, ob der noch andere Sachen anfahren kann? Kann er? Ja. Okay, ja, dann wäre ja, das ist sicherlich auch möglich. Jein. Wir müssen die Fragen für die Audioaufzeichnung wiederholen. Die Frage war, ob die zweite Init-RD viel Handarbeit verursacht, ob man sich speziell damit auskennen muss. Das kann man mit Jein beantworten. Man muss sich nicht mit auskennen, weil wenn das dann alles von uns freigegeben wurde, ist natürlich erstmal unser zweiter Kernel vom Open Thin Client OS selber und auch die dazugehörige Init-AD schon da. Auf die kann man sich verlassen, dass die funktioniert. Bitte? Und die, nach den Größen wurde gefragt von dem ersten Kernel und der ersten Init-AD. Das hatten wir vorhin schon gesagt, als die Pünktchen hier so ihren Weg suchten über den Bildschirm. Wir haben 15, noch was MB Init-AD. Und der Kernel war 1,7. Ja, also man kann da wirklich mit dem einfachsten Stück Speicher vorgehen. Das muss nicht viel kosten. Es gibt ja kleine versenkbare USB-Sticks oder so. Oder intern irgendwelche billigen Flash-Karten. Dann läuft das. Ja. Und das Flash-Medium wird ja dann, wenn das zweite Kernel und das Userland hochgefahren ist, wird ja nicht benutzt oder geschrieben und hat dementsprechend auch wenig Verschleiß. Ja. So dass man das im Prinzip in die Ecke stellen kann und es sollte solide laufen, bis das erste Speichermedium vielleicht doch irgendwann mal umfällt. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Die Frage da hinten bitte. Ja? Der hat nichts, der Kleine, aber der, wo wir gerade drauf sind, der hat ein internes SATA-Modul aufgesteckt. Dort wollten wir ursprünglich das Boot-System noch drauf dumpen, rüber übertragen, aber das haben wir auch nicht mehr geschafft. Ne? Man könnte jetzt diesen USB-Stick nehmen und das da drauf schaufeln und dann würde das kompakt nach außen hin wirken, ohne dass da was nachgesteckt ist. Ja? Verschiedenste Gerätemodelle. Alex, kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Haben die Möglichkeit, Flash-Speicher nachzustecken? Ungefähr die Hälfte von unserem... Ne? Alle? Ja. Ach so? Die haben an uns gedacht.
Genau. Und noch ein Nachtrag zu der Frage mit der Init-AD. Also A, genau wie mein Kollege das schon gesagt hat, ist unsere Init-AD eine Art Blaupause, von der man sich, wo man sich bedienen kann, wo man sich das mal angucken kann, wie wir das mit dem WPS-Supplikant machen. Und B, ist es so, hängt es auch immer von der Distribution ab. Also bei Arch Linux ist es halt zum Make Init CPIO. Und diese verschiedenen Init-RD-Tools, die bringen meistens Hooks mit. Also man muss sich oft gar nicht jetzt mit allen Aspekten der initialen RAM-Disk beschäftigen. Es reicht oft, wenn man einen Teilaspekt wie die Initialisierung der WLAN-Karte einfach skriptet oder konfiguriert. Und wenn man das zusammenbringt, dann schafft man das auch, sein eigenes Betriebssystem WPA-Supplikant fit zu machen. Das ist nochmal ein Nachtrag dazu.
Noch mehr Fragen? Bitte, nur zu. Die Frage ist bei mir nicht angekommen, also, inhaltlich. Das ist ein bisschen Philosophie-Sache. Wir booten keine Images. Unser System ist anders konzipiert. Wir booten seit Ewigkeiten PXE, immer über Netzwerkkabel. In der alten Thin Client OS Version 1x gab es ein Local Boot. Das ist momentan noch nicht wieder umgesetzt in der Version 2. Das ist wahrscheinlich so in die Richtung, wie du meintest, ja. Frage war übrigens für die Audioaufzeichnung nochmal, ob es nicht möglich wäre, das zweite System quasi beim ersten Kernel nur runterzuladen und auf dem Stick zu hinterlegen und dann eine Art Image zu booten, ja. Ist richtig so, gebe ich richtig wieder, ja. Und das wollen wir nicht, ja, weil wir wollen ja mit dem fertig gebooteten System an unserem Management dranhängen. Der blaue Bildschirm, den wir hier gesehen haben, gerade des fertig gebooteten Clients, der hängt jetzt wirklich komplett an unserem Management dran. Ja, ich kann jetzt da Anwendungen zuteilen on the fly und kann dem Menschlein, was davor sitzt, on the fly eine RDP-Verbindung zuordnen oder. Und auf Knopfdruck aktualisiert sich das alles selber. Das Ding hängt immer direkt an unseren Fäden, am Manager dran. Ja. Und deswegen wollen wir keine Images austeilen. Ja. Und das soll natürlich auch verschleißfrei sein. Der USB-Stick wäre vielleicht nicht so verschleißfrei.
Also selbst wenn das geringe Schreibvorgänge sind, gehen USB-Sticks dadurch kaputt.
Und die sind langsam.
Und sind langsam. Und vor allem, wenn man tatsächlich dann irgendwo eine Produktion, so ein Gerät hat, dann will man das anstecken und so wenig wie möglich dran tun. Das muss einfach, das ist halt eine Frage der Robustheit und wirklich des Anwendungsfeldes. Und bei uns ist so, read-only passt und alles, was Schreibvorgänge sind, versuchen wir entweder ins RAM, also Temp-File-System zu schreiben oder eine bessere Lösung zu finden.
Wir haben noch 3 Minuten. Reicht noch für eine Frage? Bitte.
Also die Frage war, ob man sich die Veränderung der zweiten Init-RD sparen kann, indem man halt die Konfiguration von dem USB-Stick, die so oder so vorgenommen werden muss, nochmal in das zweite System reinmountet. Und da würde ich jetzt erstmal so spontan sagen, ja, das ist eine gute Idee.
Könnte funktionieren.
Das ist ein guter Ansatz, eine gute Idee.
Ja.
Genau. Genau. Genau, da müsste man sich nur überlegen, halt, dass die WPS-Supplicant-Sachen, also die Binaries, dass man die entweder, da muss man gucken wegen der Architektur und so, ne? Nee, nicht die Binaries, die Binaries sind auch in der Zeit. Genau, und das ist ja. Genau, also. Also, genau, als Teil. Das kann man auf jeden Fall machen, aber man kommt trotzdem nicht umhin, das WPS-Supplicant Binary irgendwie vorzuhalten.
Das muss in der zweiten Init-RD nochmal angestoßen werden. Das geht nicht an. Ja. Ist es, ja.
Ne. Deswegen. Aber das kann man kombinieren. Also man kann trotzdem sagen, dann ist der Aufwand, die Init-RD zu machen, gering. Zum Beispiel, das fällt mir jetzt wirklich so ein, bei MakeInitCPIO gibt es wirklich eine Zeile, die heißt Binaries und dann nimmt er die mit rüber. So könnte man das schon absolut vereinfachen, denn das ist eine gute Idee.
Ein Gedanke kam mir jetzt noch, da geht es natürlich auch um Sicherheitsaspekte, ne? Wenn ich so ein WLAN irgendwie einen Key auf einem USB-Medium hinterlege und das einer klaut, ja, dann hat er halt meinen PSK. Also gut. Ich kann natürlich aber dem zweiten Kernel dann auch eine andere Config unterjubeln. Das geht. Bei uns kommen ganz viele Konfigurationsinformationen schon über die Command-Line vom Kernel mit. Und es wäre durchaus denkbar, dass man dort irgendwas Pseudo-Base64 encodiertes irgendwie hinterlegt, was dann halt in der zweiten Init-RD eine ganz andere SSID anspringt. Ja, das wäre durchaus möglich, dass ich nur den ersten Teil von so einem public halboffenen Netz boote, ja, und den zweiten Teil dann quasi in irgendeinen geschützteren Bereich gehe, in ein anderes WLAN rein. Ja. Bitte? Ja. Henne-Ei. Frage war, ob der PSK wirklich auf dem Speichermedium des Clients liegt. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, ja, das ist eine Implementationsfrage von WLAN. Es ist nun mal einfach so gedacht. Ja. Jens? Ein bisschen außerhalb, aber an dem Erfahrung über E4 Naja, das war ein Slide, den hast du verpasst. Wir haben es uns angeguckt, haben aber nichts Gescheites gefunden. Okay. Okay. Sagen wir Danke, Steffen, oder?
Vielen Dank.